Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Ja.
Sehr geehrte
Volks.
Sehr geehrte Volksknossen. Ich rufe Ihnen hiermit zu. Den Weltverschwörungstheoretiker in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und damit begrüße ich den Bundestrainer, den sozialistischen Bruder im Geiste und im Herzen, am anderen Ende der Leitung, Atze Schröder. Herzlich willkommen.
Danke, Genosse. Die internationale Soziale steht zusammen vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Till, ich begrüße dich, du
wunderbar.
Teufelskerl.
Ja, ich bin schon wieder total begeistert von dir. Die internationale erkämpftes Menschenrecht. Und ich habe gestern, das ist der Grund für meine Euphorie, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Aus dem Nichts. Es war praktisch, es war perfekt. Es war kaum zu glauben. Ich schaltete den Fernseher punktgenau in dem Moment an, als diese zauberhafte Blondine namens Barbara Schöneberger,
ja.
als sie sagte, wir haben hier Atze Schröder. Das gibt's gar nicht, ne? Das ist Intuition.
Mischfleischsalat.
Ja, und Wahnsinn, ich habe genau da eingeschaltet, das gibt's doch wieder gar nicht. Ja?
Barbara ist toll, da bleibt man dran.
Ja.
Schnell im Kopf und gute Sängerin übrigens.
Ja.
Sagen wir jetzt nicht der Spitzenklasse, aber das Vöglein in ihrer Brust wohnt sehr komfortabel.
Ja, in der Brust wohnt ein Adler, wenn du mich fragst.
Im Zweifel eine ganze Büffelherde.
Und da muss ich mich wieder daran erinnern. Weißt du noch, was wir im Turbo von Marrakesch über die NDR Talkshow geschrieben haben?
Weißt du noch, als dein Haar nach Blumen roch?
Du weißt es doch wieder nicht, sonst würdest du nicht so ablenken.
Du kennst mich gut. Wir haben über die NDR-Talkshow.
Ja, und zwar.
Das war ja gestern Abend, war es in der ARD, ne?
Ja, es war in der ARD. Ja, und
man konnte von Joko und Klaas gegen ProSieben direkt umschalten zu dieser Talkshow.
Ja, guck mal, zauberhaft. Wir haben damals schon visionär im Turbo von Marrakesch über die NDR Talkshow geschrieben. Und zwar,
ich hätte jetzt gedacht, und dann kam Ute.
Nein! Du bringst doch wieder alles durcheinander. Guck mal.
Ja, Entschuldigung. Hast du denn das Kapitel parat?
Ja, natürlich habe ich es parat. Ich bin ja vorbereitet. Pass auf, ja. Ich habe mir das ja gestern Abend schon alles wieder rausgekramt. Der Profikiller, der Russe, guckt Fernsehen.
Ja.
Er wartet auf diese Uhr, wo die ganzen Daten da drin sind. Verstehst du? So, um sich abzulenken, schaltete er den Fernseher ein. Er zappte lustlos hin und her und blieb bei der NDR-Talkshow, na bitte, hängen. Was für ein skurriles Bild. In der Runde saß unter anderem ein sehr kleiner Mann mit brauner Lederhaut und Warze im verkniffenen Gesicht.
Die Erinnerung kehrt zurück.
Ja, daneben ein Typ Marke Versicherungsvertreter mit Riesenzinken, dann ein vorwitziger Lockenkopf mit Pilotenbrille. Bitte, alle drei trugen geschmacklose Cowboystiefel und unterschieden sich auch sonst nicht groß voneinander. Jetzt kommt der mit den Locken, sprach noch am besten Deutsch und baggerte unentwegt an der vollbusigen Moderatorin rum, die Uwe Peimann bislang nur aus dieser herrlichen Fleischsalatwerbung kannte. Offensichtlich hatte die Firma Hohmann eine Menge Mayonnaise in das prachtvolle Dekolleté dieser blonden Schönheit gebuttert. Und dann wird's nochmal, lächelnd fragte die Sexbombe mit den großen Salathupen: Atze, vor 2 Jahren warst du zum letzten Mal hier und zwar mit deinem Bestseller und dann kam Ute, ein Liebesroman. Was macht denn die Liebe zwischen dir und Frau Peimann? Herz allerliebste Barbara, erstmal möchte ich betonen, wie zauberhaft du heute wieder aussiehst. Du weißt, ich hab's nicht so dicke, aber mit dir würde ich sogar umsonst schlafen. Deine High Heels, deine Löwenmähne, deine azurblauen Traumaugen. Ich brenne vor Verlangen. Das Publikum tobte und gutierte die plumpe Anmache mit albernen Gelächter. Ist das wieder... So, und wie war es denn gestern? Ich meine, Barbara sah ja zauberhaft wie immer aus.
Darf ich noch ergänzen? Das war ja damals aufgrund eines echten Ereignisses, wo meine Schwester aus USA in der Mediathek die Sendung sich angesehen hatte. Ja. Also ich saß zwischen Peter Maffay und
den kleinen Mexikaner.
Ja, danke. Jetzt hast du die Pointe vorweggenommen.
Ah ja, entschuldige.
Und meine Schwester sagte, ja, das war ja eine launige Sendung. Vor allen Dingen die blonde Moderatorin hat mir gut gefallen. Aber wer war denn dieser kleine Mexikaner da neben dir?
Ja, entschuldige.
Und damit meinte sie dann Peter Maffay.
Ja, ich habe es versaut, weil ich so überschwänglich begeistert war. Haben wir aber
das
auch.
Das verträgt diese Sendung hier.
Ja, das kann mal passieren im Überschwang der Ereignisse, weil ich natürlich wie elektrisiert gestern dachte, guck mal, die Geschichte wiederholt sich einfach. Die Geschichte wiederholt sich einfach. Wie war es denn jetzt? Erzähl doch mal.
Ja, ich bin ja ein großer Freund der NDR Talkshow und gehe mehr oder weniger ein und aus, weil wir uns alle sehr mögen. Komme mit der Redaktion auch bestens klar und Hubertus Meyer-Burkhardt, der ja auch hier in der Nähe wohnt, der übrigens immer zu Fuß zum Studio geht, von hier aus nach Lockstedt, zum NDR-Gelände.
Der ist ja noch ganz fit für sein Alter sozusagen, ne?
Ja, du, für so einen 43-Jährigen macht er doch noch richtig was her, ne?
Ja, sicher.
Ja, und Barbara, mit Barbara kenne ich auch schon ewig, schon eigentlich vor der Karriere, auch dicke Freundschaft. Und da, ja, dann riefen sie kurzfristig an, hast du nicht Lust vorbeizukommen, weil eben auch kurze Wege und sie, jetzt sage ich mal ganz unbescheiden, sie können sich auch auf mich verlassen.
Ja.
Wenn man mich dahin einlädt, dann liefere ich auch, ich bringe immer ein paar Geschichten mit.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie diese Sendung zusammengeschnitten haben.
Zauber, haben ja für kann zwei ich dir sagen.
Ja, war das gut?
Ja, und zwar, du hast ordentlich über betreutes Fühlen und zärtliche Cousinen berichtet. Das war sehr zauberhaft.
Haben sie Muschi gut, alles gut drin gelassen?
Nein.
Schade.
Natürlich nicht. Aber Muschi gut, alles gut. Das hast du in der NDR-Talkshow gesagt.
Ja. Vor allen Dingen der Arzt in der Runde, Dr. Johannes Wimmer, war an der Stelle sehr ruhig. Und da habe ich gesagt, ja, das ist halt der psychologische Ansatz. Weil ich habe es erklärt. Ich habe gesagt, Muschi gut, alles gut. Man denkt erst, oh Gott, sexistisch. Die ganze Runde, nein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber letztendlich steht es dafür, dass eine Frau, die ein ausgeglichenes Sexualleben hat, meistens mit ihrem sonstigen Leben auch ganz gut klarkommt, weil sie eben erfüllt ist und befriedigt.
Ja.
Naja, und jetzt hatten wir eben diese Runde, es ging ja erstmal ziemlich um Corona, neben mir saß Till Schweiger.
Alter Falter.
Sah nicht gut aus.
Bummst der mit einem Bocksack oder was macht der Vogel?
Im Gegenteil, er hat ja eine 25-jährige Freundin, die der übrigens vor einem halben Jahr da kennengelernt hat. Er war vor einem halben Jahr auch in der NDR-Talkshow. Diesmal war er da, um diese Dokumentation über Bastian Schweinsteiger, die er gemacht hat, als Produzent und als Regisseur, zu promoten.
Ja.
Und es wurde aber auch darüber gesprochen, dass er eben diese neue Freundin hat seit einem halben Jahr und die hat er Anfang Dezember da kennengelernt auf den Fluren der NDR Talkshow, Mitarbeiterin der NDR Talkshow. Und er ist ja so schüchtern. Der Till ist sehr, sehr schüchtern. Er hat sich aber für sich selber gedacht, wenn ich diese Frau jetzt nicht anspreche, dann werde ich das für den Rest meines Lebens bereuen. Und dann hat er sie halt angesprochen und seine Tochter war vor einem halben Jahr eben auch mit ihm da. Und die sah nur, wie Papa da mit verliebten Augen mit dieser Blondine sprach und ging so dran vorbei und flüsterte ihm vorbeigehen nur ins Ohr. Oh, oh.
Vielleicht.
Ja, und Till sah aber nicht gut aus. Nee,
ich meinte das auch eher so, dass er jeden Morgen irgendwie von so einem Bocksack verdroschen wird. Das Gesicht war so ein bisschen, ne?
Aufgequollen, die Augen.
Muss Deutschland sich Sorgen machen um unseren erfolgreichsten Filmemacher, wenn ich hier mal...
Ja, ich hätte morgens mit dem Frosch geknobelt und die Augen gewonnen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, der ist wirklich, da muss ich jetzt wirklich auch mal wieder eine Lanze brechen für Till Schweiger, der sicher hier und da mal auch mal unvernünftige Sachen von sich gibt im Eifer des Gefechts.
Aber
das
ist ein netter Kerl, ne?
Der ist privat wirklich ein sehr aufmerksamer, netter Kerl, intelligenter Gesprächspartner. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Kann man von außen schlecht beurteilen, aber er sah schon mal besser aus, sagen wir es so.
Ich habe ihn nur einmal bei den Hit-Giganten einer Sat.1-Show mit Hugo Egon Balder als Moderator getroffen, wo man die zauberhafte Idee hatte, es ging da ich glaube, 70er-Jahre-Hits. Und da wurde beschlossen, dass ich als Tony Christie Showtreppe runterkomme in so einem 70er-Anzug, weiß, irgendwie auch so eine Sonnenbrille auf.
Ja, ja.
So Rüschenhemd und sollte also,
trugst du Haare?
Ich weiß gar nicht, ich glaube noch nicht mal. Es wurde mir, glaube ich, noch nicht mal eine Perücke verpasst. Das war aber auch egal. Ich sollte sozusagen Is This the Way to Amarillo singen, live singen. Ich war natürlich, da ging das schon wieder los. Ich habe dann gesagt, ja, das singe ich live. Alle, nee, du machst Playback, ne? So wie alle anderen auch, hier Bonnie Tyler und Terry Jacks und wie sie alle hießen, die ganzen The Sweet waren da. Nur ich
war natürlich, Berufsehre.
Natürlich, da singe ich euch live weg. So, ja, ne?
Ja.
Komm also in diesem Riesenstudio die Treppe runter und singe Schalalalalala, bam, bam. Und war so richtig gut drauf, die Halle am Toben. Aber als dann aufgeklärt wurde, dass ich nicht Tony Christie bin, sondern nur Till Hohneder, legte sich die Euphorie total wieder.
Tat der Begeisterung nicht gut, diese Information.
Alles dachte sich, worum hört er denn auf? Dieser Tony Christie war auch jedem egal, dass er keine Haare mehr hatte oder was weiß ich. Ne?
Und erst als, sie haben sich alle gedacht, in Würde gealtert.
Und erst als ich auf dem Sofa saß und Hugo Egon mich noch ein paar Grönemeyer-Parodien machen ließ.
Hugo Egon Balder dich darauf hinwies, dass du gar nicht Tony Christie seist.
Ja, natürlich. Ey, sowas Bizarres einfach, ne? Oh Mann, ey.
Ach, herrliche Geschichte schon wieder.
Ja, und singe ich euch live und so. Was ein Scheiß, ne? Ja, und dann durfte ich noch ein bisschen Grönemeyer parodieren und da war Til Schweiger auch in der Sendung und war wirklich ein angenehmer Kerl, sehr höflich, sehr nett, muss man wirklich sagen.
Ja, ja.
Zurück
und die, die mit ihm zusammenarbeiten, arbeiten ja auch gerne mit ihm zusammen. Das spricht ja Bände.
Ja.
Über Jahrzehnte jetzt schon.
Ja, und außerdem muss man ja wirklich sagen, wir sind ja auch eine Menge gute Filme dabei gewesen. So, sag mal, und dann wurde natürlich noch ausführlich, da hast du sie, glaube ich, alle mit besonders abgeholt, unsere legendäre Geschichte erzählt, die wir in der Folge Warum hat die kein Schild um? Du hast die Hitparaden-Story nochmal zum Besten gegeben, den Heck.
Ja, wo ich bei 50 Jahre Deutsche Hitparade in Offenburg, moderiert von Thomas Gottschalk, der übrigens die 50 Jahre vor dieser Sendung noch nie auch einen Millimeter mit der Show zu tun hatte. Aber ist ja auch scheißegal. Er kann den Laden ja eben auch zusammenhalten. Das haben wir ja damals schon betont. Ja, und da war ich als Dieter Thomas Heck gebucht. Und das habe ich dann nochmal nacherzählt.
Liebe wie Thomas Cousine. Gottschalk
mich als, was habe ich gerade gesagt?
Thomas Gottschalk. Ich würde sagen, liebe die Cousinen sollten sich diese Folge am besten nochmal in epischer Breite reinziehen.
Ja, ja, ja. Kurz als Teaser, Thomas Gottschalk sollte mich, ich war verkleidet als Dieter Thomas Heck, sollte sprechen wie Dieter Thomas Heck. Und als Dieter Thomas Heck eben auf jede Frage, die mir gestellt wird, antworten. So, und dann war ich an der Reihe und wichtig war, dass Thomas Gottschalk mich als Dieter Thomas Heck ankündigt. Und das begann damit, dass er sagte, und dies ist er für Sie, Atze Schröder. Ja, gern nochmal reinhören.
Ja, hört da nochmal rein. Das ist wirklich ein Klassiker unter den Cousinen. Sag mal, sie stellte dich vor, der ehemalige Kunstturner. Was sollte denn der Scheiß schon wieder?
Ja, Kunstturner klingt so blöd, aber ich war ja mal deutscher Meister, Jugendmeister im Geräteturnen.
Ja.
Und daraus wurde
an
heutzutage...
An deinem eigenen Querbalken oder was?
Nee, war ich wirklich. Dann wurde jetzt daraus eben ehemaliger Kunstturner.
Ja.
Der nächste ist wahrscheinlich Equilibrist oder was weiß ich. Wie heißen denn diese Typen, die es auf so einem Seil irgendwo zwischen Kirchtürmen her Das wird wahrscheinlich als nächstes halt aus.
Sind aber das nicht Seiltänzer, Drahtseilartisten?
Artisten, so.
Kunstturner, ich habe schon gedacht, irgendwie.
Aber weißt du, was ein Äquilibrist ist?
Ja, aber sagst du es mir.
So, einer der ersten Auftritte als Komiker war in der Schmidt-Mitternacht-Show.
Ja.
Und da gab es Ivan, den russischen Äquilibristen. Das sind so Ausgleichskünstler, so Balancekünstler.
Aha.
Die irgendwo ein Brett drüber legen, da nochmal eine Dose Bier, da wieder ein Brett und dann dabei jonglieren. So, und dieser Äquilibrist, der kleine Ivan, ein Russe, und da habe ich auch erst erfahren, eben, was der Beruf des Äquilibristen ist, nahm Zylinder, also so ein Metallzylinder, legte ein Brett quer drauf und jonglierte mit drei Tennisschlägern. Ne?
Mhm.
Da hast du gedacht, naja, nicht schlecht. Dann nahm er aber noch einen Zylinder und noch ein Brett, legte das übereinander und machte dasselbe nochmal. Und das, in der Endstufe war es eben so, und das alles auf so einer Art Campingtisch. Es ist unvorstellbar, aber ich schwöre euch, dass es stimmt. Zum Schluss lagen 8 dieser Zylinder und Bretter übereinander und er hat mit 5 Tennisschlägern da oben drauf jongliert. Ein absoluter Wahnsinn. Und eins möchte ich betonen an dieser Stelle, der Typ war jeden Abend hupenvoll mit Wodka.
Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man das denn machen, wenn man total einen im Schädel hat?
Das gibt's doch gar nicht. Ey, wirklich, ich war jedes Mal beeindruckt.
Die meisten können ja noch nicht mal unter Alkoholeinfluss versuchst du mal eine gerade Linie zu laufen. Da gibt's ja nicht umsonst diesen Test, wenn du gesoffen hast, dass du aussteigen sollst. Ne?
Hast du schon mal gemacht?
Besoffen
oder wurdest
Auto
du
gefahren?
Gezwungen?
Nein, habe ich nicht gemacht. Du weißt ja, dann bin ich ja sehr anständig. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber
selbst wenn du volltrunken bist, hast du ja meistens nicht mal 0,8 Promille.
Ich wollte es gerade sagen. Den Finkennapf, den ich da brauche, um ein bisschen Stone zu werden, der reicht nicht, dass ich anfange zu schwanken. Aber ich kenne das nur noch aus diesem Film von Steve Martin, der Mann mit den zwei Gehirnen. Da soll er aussteigen und so einen Alkoholtest machen und dann macht er sogar noch einen Flickflack auf der Linie.
Ach so, ja.
Und der Polizist ist nicht zufrieden. Aber wie kann man denn, wenn man so hupenvoll ist, Wahnsinn.
Aber
so ist also, ja der Russe.
Es wird ja immer eingeblendet, Atze Schröder, Kunstturner, gelernter oder gebürtiger Tanzlehrer.
Ja.
Da ist natürlich alles Blödsinn. Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich mal Jugendmeister im Geräteturnen war.
Ja. Und nach dem Ginger-Salto, ich habe schon nach möglichen Sachen überlegt, die wir jetzt nach dir benennen können. Die Schröder-Schraube, der Ginger-Salto, die Schröder-Schraube.
Es gibt die Schröder-Brücke.
Der Atze-Achsel beim Eiskunstlauf. Ne?
Was es auf jeden Fall in fast allen Städten gibt, ist das Schröders-Eck.
Ja, okay. aber sag mal, nochmal NDR Talkshow weiter. Du hast es ja dann noch auch gepostet auf Instagram, habe ich es gesehen. Der Gerd Schröder war da. Das gibt's doch gar nicht.
Also seine Gattin Kim So-yeon, sie heißt mit Nachnamen Kim, wie so viele Koreaner, und sie hat jetzt auch einen Doppelnamen, Schröder Kim So-yeon, also So-yeon ist der Vorname.
Ja.
Und so machen die
Shop Sui. Wie Rolf immer zu sagen pflegt.
Genau. Oder vor einer Zeit wollte ich einen neuen Fernseher kaufen und war dann so im Kaff beim örtlichen Elektronikpartner. Und der Typ hat mir so mehrere Fernseher gezeigt, so, aber mit Fluppe im Mund. Er hat wirklich das Beratungsgespräch mit Fluppe im Mund durchgeführt. Und dann war nachher, zum Schluss war ein Sony und ein Samsung im Rennen.
Ja.
Und ich sage, ja, welcher ist denn besser? Und er sagte nur so mit Fluppe, beide gut. Ja, ich sage, was ist denn der Unterschied? Und dann nahm er die Fluppe aus dem Mund und machte so zwei Fäuste und sagte, du weißt doch, wie die Koreaner und Japaner so sind, und haute die beiden Fäuste so gegeneinander. Das war quasi die Krönung des Fachgesprächs.
Hey, das war das echt unglaublich, oder?
Du weißt doch,
wie die
Koreaner. Nee, er hat sogar noch Japsen gesagt. Du weißt doch, wie die Koreaner und Japsen sind. Hier.
Oh. Gottes Willen, ey. Gerne auch in diesem Zusammenhang wird von den Brüdern gesprochen. Weißt ja, wie die Brüder sind, ne?
Ja, sicher.
Kennst ja die Brüder, ne? Ich hab das mal.
Ja, und dann heißt es aber immer, geh nicht zum Mediamarkt oder Saturn, sondern in den Fachhandel. Du hast ja das Glück, dass, ich meine jetzt im Ernst, ich habe dann später tatsächlich auch mir alles bei denen besorgt für mein Heimkino, dass du, ich würde mal sagen, die beste Fachfirma für sowas in der Stadt hast. Auditorium heißt ja, die Firma.
Selbstverständlich.
Die machen so Heimsound, Heimkino. Und das, die haben echt Ahnung, das muss ich schon sagen.
Das ist ein legendärer Laden, das ist
wer. Ja, der ist auch in Münster vertreten.
Bielefeld, glaube ich, auch, ne?
Ja, und die haben mich top beraten und haben da so Kabelpläne auch geliefert, dass der Elektriker das alles sofort mitlegen konnte, weil alles neu gemacht wurde. Haben dann irgendwann geliefert, da kam so ein Ingenieur der Firma Auditorium und dann wurde alles gut. Und das klingt saugut, du hast ja schon mal gehört. Und der Fernseher ist ja schon, der ist legendär. Den kannst du vom All aus sehen, bei Google Earth. Und die Japaner und die Koreaner sind immer noch hier, weißt du, Shop Soy.
Ja, HiFi vom Feinsten, Auditorium, muss man wirklich sagen. Das stimmt wirklich. Weißt du, was ich mal erlebt habe? Und zwar wollte ich einen Monitor kaufen. Jetzt einfach, ne? Und hatte natürlich auch keine Ahnung und bin dann in Saturn gegangen.
Was für ein Monitor? Ein Computermonitor?
Ja, genau, ein Computermonitor. Ne? Und hatte natürlich keine Ahnung und war auch schon wieder hochgradig genervt, weil es ist ja immer so, du gehst in so einen Saturn rein, ne? Und das ist wie, wenn die Erdmännchen so einen Adler sehen oben, ne? In dem Moment, wo so ein Kunde reinkommt, sind alle weg. Ist alle weg. Alle weg. Ja. Du siehst keinen mehr. Stehst du erstmal 10 Minuten wie blöde rum, ne? Und dann kommt von irgendwo, siehst du irgendeinen, sagst, kann ich mal, hast schon bald alle Kabel draußen. Da kommt der natürlich mit der typischen Rotkreuzfrage, kann ich Ihnen helfen? Und dann bin ich, ne?
Und schön ist immer, wenn du dann feststellst, dass du wesentlich mehr Ahnung hast als er.
Ja, und dann fing er an, zeigte dann eben all auf diverse Monitore und fackelte das in irgendwie ab, was er da eigentlich auf dem Schild auch stand, was ich selber. Ja, ich sag, wo unterscheiden sie sich denn jetzt? Ne? Und da sagte er zu mir, ja, mit dem Fabrikat, da könnte ich 275 Millionen Farben sehen wollen. Wenn ich, also, ne? 275 Millionen Farben. Und ey, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe wirklich gesagt, Junge, ich sage, wenn ich 275 Millionen Farben sehen will, dann rauche ich mir einen Joint und höre Modern Talking. Und
wie hat er reagiert?
Gar nicht mehr, Mund auf und guckte mich einfach nur an und dann bin ich weggegangen und habe dann einfach einen bestellt, den die Kinder genauso aufgeschrieben hatten, dass ich den besorgen soll.
Ja, die Kinder kennen sich ja meistens mit so weit aus. Ich wünschte, ich könnte jetzt in dieselbe Kehre bauen, aber ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass sie besser werden.
Ja, sind sie auch.
Also nicht nur in solchen Elektronikfachmärkten, auch im Baumarkt habe ich das Gefühl, insgesamt bemüht man sich mehr und haut auch nicht ab, sondern gibt auch wirklich Empfehlungen ab.
Ja,
ich glaube, diese Konzerne haben das auch entdeckt, dass eben sie da den Unterschied machen können.
Ja. Ja, das ist auch die Story, die ich erzählt habe, ist auch schon wirklich fast 20 Jahre her, muss man wirklich sagen. Das war noch ganz am Anfang und da hat sich viel getan. Aber wir sind vom Weg abgekommen wegen der koreanischen Ehefrau von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Sag so.
Ja, und der,
er war auch da.
Weißt du eigentlich das wievielte Mal er jetzt verheiratet ist?
Hilo ist 3 gewesen, ne? Doris 4. Dann müsste jetzt wahrscheinlich, wenn ich keine übersprungen habe, dann ist es 5 oder 6?
5.
5.
Ich habe es nochmal eben kontrolliert. Ich habe mir dann Nummer 1 und 2 auch gar nicht mehr aufgeschrieben, bin dann eingestiegen bei Hiltrud Hampel.
Die ihm die Currywurst nie erlaubt hat, ne? Das war doch die.
Genannt Hilu und Harald Schmidt, als damals feststand, sie trennen sich wieder, sagte er, es gibt jetzt den neuen Toyota Hilu serienmäßig mit Umzugskartons. Dann kam aber Doris Schröder Köpf gern auch mal als das wiehernde Pferd verschrien.
Ja.
Da wurde ihr, glaube ich, sehr unrecht getan.
Ja.
Weil aber bei so viel gewiehert hat das Pferd gar nicht.
Die Trense im Mund gesehen, ne? so ein bisschen.
Ja, ja, ja. Ja, und bei Hilo war es so, genau, da durfte er zu Hause kein Fleisch essen.
Ja.
Und da gab es den legendären Spruch, was sagt Gerhard Schröder, wenn er seinen Fahrer mal rechts ranfahren lässt, kurz vor Hannover? Schön durch mit Pommes, bitte.
Ja, und wie war er denn drauf? Wie ist er denn drauf? Ist er
super
gelassen?
Super. Ja, wir haben uns Backstage getroffen und ich glaube, er hatte noch mehr das Bedürfnis zu reden als ich, weil seine Frau, also Soyeon, war ja vor der Kamera. Er selber ist ja nicht mit in die Sendung gegangen, sondern hat das so vom Backstage verfolgt und musste wahrscheinlich 3 Stunden die Schnauze halten, was so einem Altkanzler, glaube ich, auch nicht gut tut.
Ja.
Er ist übrigens der letzte lebende Altkanzler im Moment in Deutschland.
Stimmt.
Ja, und 76 ist er jetzt. Naja, auf jeden Fall kam er direkt auf mich zugestürzt und hat dann so irgendwann im Laufe des Gesprächs den Mundschutz mal angelegt. Politisch korrekt.
Was, ja, aber nicht hat er die Zigarre vorher rausgenommen, bevor er sich den Mundschutz...
Oder? Ich glaube, er raucht nicht mehr. Seine Frau, seine jetzige Frau hält ihn davon ab, übermäßig zu trinken und zu rauchen, weil er musste ihr versprechen, sie hat gesagt, ich heirate dich nur, wenn du noch wenigstens 30 Jahre lebst.
Hey. Ja, dann muss er...
Also, okay. Mach ich. Und hat sie gesagt, dann darfst du nicht mehr als 2 Glas Wein am Tag trinken. Und das mit dem Rauchen muss auch aufhören. Er machte auch einen sehr vitalen Eindruck. Eloquent war er ja immer schon. Und dann kam er sofort an und sagte, Atze, Atze, verzeih mir, dass ich den nicht parodieren kann. Warte mal. Hier diese eine Geschichte. Ach, die hat der Profalla mir immer erzählt. Ach, das ist ja auch so witzig. Dieser Profalla und Deutsche Bahn. Und jetzt fährt er die... Diese eine Geschichte mit der Kohle und der Deutschen Bahn. Und hier, der Gerd mit Gazprom. Die gefällt... Super Geschichte von dir.
Hat er dich mit Elmar Brandt verwechselt?
Nur einen Haken. Ich kann mich nie dran erinnern, jemals was in der Richtung erzählt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es nie gemacht habe. Er muss mich damit irgendjemand verwechselt haben. Ich nehme an mit Caroline Kebekus.
Dolle Sache.
Nee, aber war extrem gut gelaunt.
Das ist ja sowieso immer, das kenne ich auch noch von früher, das ist das Komikersyndrom, ne? Wenn du irgendjemand triffst und irgendeiner nimmt dich in den Arm, schüttelt dich durch, haut dir immer schön auf den Oberarm und sagt, hör mal, das Ding von euch damals, das war am allerbesten hier, dieses eine. Und dann nennen die garantiert immer etwas, an das du dich A, nicht erinnern kannst oder was B, komplett von jemand anderem war.
Ja, natürlich. Meinst du, wie oft ich das schon gehabt habe, dass mich einer in den Schwitzkasten nimmt und sagt, hier, alles für den Dackel, alles für den Club.
Hier, das ist er. Guck mal hier.
Tommy Schröder.
Gottes Willen. Ja, das ist auch immer so.
Hat einer meinen Vater gesehen? Boah, ey.
Ja, aber das passiert dann immer. Ich bin mal hier in unserer Heimatstadt hier in diesem schönen Hamm in Westfalen, bin ich mal in so einer Kneipe gewesen und da sagt dann auch
du
so eine...
Du gehst in Kneipen?
Ja, das ist auch schon etwas länger her.
Ah, okay, ja.
Ne? Da sagte so eine Frau zu mir, ha, super, ich fand dich schon damals immer lustig im Lateinunterricht. Und ich bleib wirklich stehen und sag so, das freut mich, aber ich habe nie Latein gehabt. Doch, du warst ja auch auf dem Harmonense-Gymnasium und ich weiß das noch genau, weil du hast mir ein Buch auf den Kopf gehauen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ey, ich habe es offensichtlich zu feste gemacht. Denn da ist einiges durcheinander.
Sehr gut.
Ich war auf dem Freier vom Stein-Gymnasium und hatte Französisch bei Frau Wild. Und Französisch bei Frau Wild, der vergisst das sein Leben lang nicht mehr. Sie bestand da drauf. Und die ist da auch nicht von abgegangen.
Ey, das kenne ich auch. Ein Typ, der sich irgendwann vorstellt, ich glaube... Ja, da sagst du, ey Atze, wir kennen uns doch noch von der Schule, weißt du noch. Und du hast doch immer in Kettwig in Rudis Plattenkiste. Ne, das war wohl Rudi, dieser Typ war wohl Rudi. Du hast doch früher immer bei mir eingekauft, deine Platten eingekauft. Rudis Plattenkiste.
Ja.
Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Etablissement, das Rudis Plattenkiste ist.
Das kann ich mir bei dir
aber
auch...
egal, ich habe ein paar Mal widersprochen. Doch, warst du, doch, natürlich warst du. Und dann habe ich, ja klar, sicher, natürlich.
Ja, ja.
Hör mal,
weil
dann
auch
guckt
so
er mich so an und guckt er mich so an und ich sage, Ich zeige so auf ihn und sage, Rudis Plattenkiste, stimmt's? Nachdem er dann selber 20 Mal gesagt hat. Und er, ja, ja, da bitte.
Das gibt's gar nicht. Genau so ist das. Die werden ja auch richtig aggressiv, wenn du dann sagst, nein, ich kenne dich nicht. Es tut mir leid. Doch, du kennst mich. Nein, ich kenne dich nicht. Ja, ja. Doch. Und dann werden die auch so richtig rabiat zum Teil. Ne?
Ja, ja, ja.
Deswegen, wenn man dann sagt, so wie du, ja, hier Rudis Plattenkiste, ja, siehst du, jetzt hat das Gisela, er hat es. Ja,
Gisela, da ist er wieder.
Das bin ich dir schuldig. Ja, alles in allem, ja, da war das doch sehr schön bei der NDR Talkshow.
Ja, ach, das ist ein blindes Verstehen, da muss ich sagen. Wie gesagt, mit der Redaktion komme ich sowieso klar. Dann waren ja eben auch viele da, die ich kenne. Eben auch Dr. Johannes Wimmer.
Ja.
Auch einer der großen Fernsehärzte. Das ist ein toller Kerl.
Wo arbeitet so ein bisschen er? Aus. Ist er der Bergdoktor? Ist er, was ist er? Ist er Klinik unter Palmen?
Nein, der ist tatsächlich im wahren Leben Arzt. So. Hat an diversen Krankenhäusern auch international gearbeitet und ist jetzt so einer der Fernsehärzte. Und zwar eben einer von denen, die auch wirklich Rede und Antwort stehen und vernünftige Aussagen treffen. Der ist privat übrigens auch ein toller Kerl.
Ja, konnte er dir helfen?
Er mir nicht, aber ich habe ihm eine Salbe verschrieben, er hatte eine Zyste am Hinterteil.
Ein Wurmfortsatz. So, ich möchte von der NDR Talkshow, kann man ja bestimmt in der
ich weiß überhaupt nicht, wie diese Geschichte jetzt dazu passt, aber ich möchte sie schnell nochmal erzählen.
Hau rein.
Ich frage dich jetzt, habe ich dir mal erzählt, wie Flöcki nachts bei mir im Hotel übernachtet hat, ohne dass ich vorher davon wusste?
Dein Kumpel Flöcki. Ja. Bei dir? Nein. Ich kann mich nicht erinnern.
Dann erzähle ich es dir mal eben schnell. Und zwar, das hätte ich jetzt auch da in der NDR Talkshow erzählen können. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Anekdote gewesen, die gebe ich beim nächsten Mal. Ich bin im November wieder in der NDR Talkshow und dann gebe ich es da zum Besten. Und zwar, ich hatte übernachtet im Interconti in Düsseldorf. War noch kurzfristig mit irgendwelchen Leuten da unten an der Bar versackt und war dann in einen tiefen Schlaf gefallen. Und mein Kumpel Flöcki, den du ja auch gut kennst, war auch in Düsseldorf unterwegs, ohne dass ich es wusste. Und er hatte von irgendjemandem gehört, dass ich im Interconti bin und hatte dann abends gedacht, bevor ich nach Heinsberg, da wohnt er ja, zurückfahre, übernachte ich doch einfach bei Atze im Zimmer. So, er konnte mich aber nicht erreichen, weil ich das Handy jetzt schon ausgeschaltet habe. Und er kann ja auch labern wie ein Priester. Da ist er da zum Nachtportier und hat gesagt, ich muss jetzt in dieses Zimmer. Welches Zimmer hat Atze Schröder? Also, darf ich Ihnen nicht sagen. Ja, alles gut, aber welches Zimmer hat denn jetzt der Atze? Und hat den so belabert, dass der Typ irgendwann sagte, was weiß ich, 731. Ja, ich muss jetzt mal eben in die 731. Nee, das geht nicht. Und dann hat er dem erzählt, er hat auch einen Presseausweis, der Flöcki, wo immer der den auch her hat, wahrscheinlich aus Thailand. Hat er dem Typen erzählt, er wäre von der Bild-Zeitung, er müsse jetzt da in dieses Zimmer. Und der Typ war so dämlich, dieser Nachtportier, dass er ihn aufgrund des Presseausweises, das muss man sich mal vorstellen, in mein Zimmer gelassen hat. Dann hat Flöcki gesehen, der Schröder schläft schon, da lege ich mich mal einfach so ins Bett. So. Und er lag da und wie man nachts so wach wird, werde ich so im Halbschlaf wach und denke, ach, guck mal, Flöcki, und schlaf auch weiter, ne? Weil ich gedacht habe, wir sind da zusammen ins Zimmer gegangen. Und am nächsten Morgen hatte er einen frühen Termin, war schon wieder weg. Ich wurde dann so gegen 8:30 wach und räkel mich so und denke mir, sag mal, habe ich jetzt komplett einen an der Mütze? Die hat doch heute Nacht jemand neben mir gelegen, das war doch Flöcki. So, und man sah auch, da hat jemand auf dem Kopfkissen seinen Kopf gebettet.
Ein zerwühltes Kopfkissen.
Ja, und dann rief ich Flöcki an. Sag mal, Flöcki, kann das sein, dass du heute Nacht hier neben mir gelegen hast? Ja, ich habe heute Nacht übernachtet. Da bin ich runter und habe gefragt, sag mal, wer war denn heute Nacht der Nachtportier? Ja, der und der, der kommt heute Mittag schon. Und dann habe ich gedacht, ich hänge das nicht an die große Glocke, weil ich auch nicht wollte, dass der Typ Ärger kriegt. Und hab den dann aber mittags abgefangen. Hab gesagt, Alter, komm mal mit, ich muss dich mal sprechen. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Bist du komplett irre? Ja, und dann hat er sich tausendmal entschuldigt. Also,
unfassbar.
Im gebrochenen Deutsch. Tut mir so leid, weißt du, tut mir so leid. Und dann hat er nachmittags ein Entschuldigungsgeschenk für mich gekauft. Und weißt du, was das war?
Ich bin sehr gespannt.
Ich schwöre, dass es wahr ist.
Ein Umschnall.
Ein rosa Poesiealbum.
Da bin ich ja mit dem Umschnall-Dildo gar nicht so falsch gelegen.
Nee, wäre mir persönlich lieber gewesen, ey.
Oh Gott. Ey, das gibt, vor allen Dingen, weißt du, was mich am meisten wundert an dieser Story? Ey, du bist ja bekannt dafür, ja. Unter deinen Freunden, dass du, wer mit dir in einem Zimmer schläft und sich dann irgendwo zu dir legt, normalerweise würgst du solche Leute doch.
Ja, ich denke dann immer, ich werde überfallen und manchmal ist es auch schwer, mich morgens zu wecken, weil ich dann zack zuschnappe, versuche dir den Arm zu brechen.
Ja.
Dann ein Auge rauszubeißen und dann frage, wer bist du?
Ja, ne? ich hörte ja, davon.
Sam Schmidt kann davon, der hat mal auf Naxos, wir waren mit unserer Surfertruppe auf Naxos, Sam Schmidt war dabei, der kam oft später ins Zimmer, wir hatten so Doppelzimmer, wir hatten drei Doppelzimmer gebucht mit 6 Mann und der kam dann immer später, weil der an der Theke ein größerer Star war als ich und zweimal habe ich den abgefangen. Einmal kam er ins Zimmer, machte das Licht nicht an, zack, hatte ich ihn schon an der Kehle, habe den so an der Wand hochgedrückt.
Gott, Hilfe!
Und der Atze, ich bin's doch. Und am zweiten Tag kam der ins Zimmer auch leise, legte sich neben mir ins Bett. Ich hatte schon gesehen, die Tür geht auf, hatte mich aber still verhalten. Du weißt, meine Spezialität ist lautloses Töten.
Ja, allerdings.
Hatte gewartet, bis dieser Eindringling sich neben mir ins Bett legt und hatte ihn dann gepackt, ne, so quasi wie im James Bond, den Arm so um den Hals gelegt, bereit ihm das Genick zu brechen, auch schon eine Hand so am Kopf. Atze, ich bin's doch. Ja Mensch, Sammy, dann sagt doch einen Ton. Und am dritten Abend war es so, dass er von draußen schon angeklopft hat, bis ich wach war. Atze, werd wach, Atze, werd wach. Ja, was ist denn, Sam? Ich bin Sam. Ja, Sam, komm rein. Ja, aber ich bin Sam. Ich bin Sam. Ja, Sam, komm rein. Ja, und dann kam er rein. Und dann muss ich wohl so weit gesagt haben, wieso machst du denn so einen Aufriss, Junge? Leg dich doch einfach hin.
Ja, kann man nicht mal leise sein, wenn man ins Zimmer kommt? Du kannst dich doch auch mal ganz leise hier hinlegen.
Ja. Emma, das bringt mich zu der nächsten Geschichte. Wenn du mir so viel Zeit gibst.
Ich räume dir jede Zeit der Welt an. Ich habe auch noch ein paar, aber komm du erst mal.
Ja, der Verschwörungstheoretiker und veganer Lebensmittelumrührer Attila Hildmann, der gehört ja jetzt zu den neuen Verschwörungstheoretikern. Ja. Eigentlich macht der Typ immer Ärger.
Ja.
Es gibt nämlich eine Geschichte mit deinem Freund und Klienten Steffen Hensler.
Ja.
Und zwar hatte Steffen Hensler bei Grill den Hensler im Nebensatz mal irgendwas über vegane Küche so ein bisschen spöttisch gesagt. Daraufhin fühlte Attila Hildmann, der große Retter der Welt, sich bemüht, Hensler zu beleidigen auf Facebook, auf Instagram. Hensler, wenn du dich traust, koch gegen mich und quack, quack, quack. Ich poliere dir die Fresse, was weiß ich. Dann hat er sich in diese Wut so reingesteigert, dass er sich in seinen Porsche geschwungen hat und ist von Berlin nach Hamburg gefahren, hat vorm Hensler gestanden und hat so ganz plakativ gerufen, Hensler, komm raus, du feige Sau, wenn du dich traust, stell dich wie ein Mann. Ja. Was jetzt blöd war in der Geschichte, er hätte vielleicht besser recherchieren sollen, dann hätte er herausgefunden, dass Hensler gar nicht in Hamburg ist, sondern in Urlaub.
Ja.
Und vor allen Dingen, du kennst Steffen, deswegen komme ich jetzt auf diese Geschichte, wenn der da gewesen wäre und wäre rausgekommen, ich glaube, der Hildmann hätte da noch lange dran zurückgedacht, weil wenn Steffen sich mal aufregt, er kann ja auch ganz gut boxen und ist ja auch sonst ein athletischer Typ.
Er ist körperlich gut beieinander.
Und wenn ihm der Kragen platzt, dann ist mit dem echt nicht gut Kirschen essen. Ich glaube, das wäre für das Athletchen nicht gut ausgegangen. Ne?
Ja, die haben sich dann wohl im Savoy in Köln. Witzigerweise habe ich gestern noch mit Steffen telefoniert. Die haben sich dann wohl auch im Savoy in Köln nochmal getroffen. Da hat er dann auch nochmal versucht, irgendwie Steffen aus der Reserve zu locken. Aber Steffen hat dann nur zu ihm gesagt, hör mal, jetzt hast du da deine kleine Aufmerksamkeit bekommen, hast noch ein paar Follower daraus generiert, ist doch alles gut, jetzt mach mal halblang hier.
Ja,
ja so sind sie, die Kleinen.
Ich hätte Steffen sehr gerne geholfen bei dieser Aktion, weil ich mag den sehr.
Ja, ist einfach ein guter Typ, ne? Guter Typ.
Ja.
Ich muss jetzt mal, apropos gute Typen hier.
Entschuldige für mein Losgaloppieren, ja, aber diese Geschichte musste in diese Folge.
Ja, gehört zu unserem zauberigen Podcast, das drauf losgaloppiert wird. Apropos losgaloppiert, ey Leute, ich kann es nur zum 100. Mal sagen, liebe Cousinen da draußen, im Namen von Atze und mir, eure Zuschriften sind echt der Hammer. Wir kriegen jede Woche an unsere Adresse mail@zärtliche-cousinen.de einfach ganz viel Resonanz von euch. Ich habe jetzt nur
dann machen wir auch demnächst mal wieder eine reine Hörerpostfolge. Ne?
Können wir auch mal. Ich möchte jetzt nur, weil es interessant war, nochmal hier Cousine Stefan Rothe erwähnen. Der hat nämlich noch einen Nachtrag zu Smoke on the Water, ne? Der von uns beiden so verehrten Gruppe Deep Purple und diesem Klassik-Hit. Das legendäre Feuer brach aus während des Konzerts von Frank.
Also als sie in Montreux im Hotel Riva saßen in der Lobby, haben sie ja gesehen, wie ein Feuer ausbricht im Casino. Der Rauch zieht übers Wasser draus, ist Smoke on the Water geworden. Ne?
Ganz genau. Und das war während des Konzerts von Frank Zappa and the Mothers. Weil ein Fan vermutlich eine Signalpistole in dem Gebäude abgeschossen hat.
Das waren noch andere Zeiten.
Ey, das muss
weiß man, welches Jahr das war?
Ja, das war, glaube ich, 71. Und das kommt dann auch im Text vor. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Da ist es einfach. Ne?
Ja.
Vielen Dank für diesen Nachtrag nochmal, Cousine Stefan Rothe. Dann hat Cousine Andi geschrieben, wir kriegen ja oft wirklich sehr viel Post zu unseren Stimmen, ob das jetzt Anne 69 ist, die ein starkes Ziehen in der Leistengegend verspürt, wenn wir unsere warmen Stimmen erklingen lassen. Cousine Andi schreibt hier, dass deine Stimme, also Atzes Stimme, wie die vom legendären Synchronsprecher Gerd Günther Hoffmann klingt.
Aha.
Ja, und Gerd Günther Hoffmann, pass auf, halt dich fest. Hältst du dich fest?
Ich halte mich fest.
Sitzt du?
Ich sitze und halte mich fest.
Ja, und zwar ist das die Synchronstimme von Sean Connery gewesen. Gerd Günther Hoffmann.
Ah,
ja, und Cousine Anni meint, dass du doch dann den neuen Bond synchronisieren solltest. Also wenn
Warum
Daniel
nicht direkt spielen?
Ja, wenn Daniel Craig antritt, sollst du den neuen Bond spielen und gleichzeitig synchronisieren. Und ich
Nein, aber dann wäre es doch besser, ich würde ihn auf Deutsch spielen. Und Sean Connery würde mich dann Englisch synchronisieren.
So würde ich es auch machen. Ich soll auf jeden Fall den Bösewicht synchronisieren und spielen.
Und spielen natürlich.
Ja.
Und spielen.
Das wär,
Method Acting, ja.
Ja, gut.
Till, ich hab noch eine Frage zu Deep Purple.
Ja.
Entschuldige, dass ich so springe, aber sonst vergesse ich es.
Ja.
Wo kommt der Name her? Weiß man das?
Deep Purple?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
Die Band hat sich ja, glaube ich, 68 gegründet, ne?
Ja.
Das war so. Wie nennt man das denn, wenn man so eine Band so einfach zusammenstellt? Wenn sie sich nicht
zusammengewürfelt?
So findet. Aber wenn man so eine Boygroup, eine gecastete
Band. Waren die gecastet?
Ja. Die waren gecastet. Und zwar Rockmusik war, glaube ich, alles nur jetzt so aus der Erinnerung. Das stimmt aber. Und zwar, ich glaube, irgendein Manager und Anwalt haben erkannt, dass Rockmusik das neue große Ding wird und haben dann mit John Lord, dem Keyboarder, eine Band zusammengecastet. Ich glaube, sogar eine Anzeige geschaltet.
Aha. Was ja nichts ungewöhnlich ist zu diesen Zeiten.
Zu den Zeiten. Heutzutage ist das ja sowas Anrüchiges. Ich sage ja immer, Carsten war früher ein Vorname. Aber man hat halt sich einfach richtig gute Musiker zusammengesucht. Was glaube ich daran lag, dass John Lord das erste Bandmitglied war und der natürlich darauf geachtet hat, dass da nicht irgendwelche Graupen eingestellt werden.
Ja. Es waren ich möchte das mal ein bisschen korrigieren. Es waren wirklich zwei Londoner Business-Typen namens Tony Edwards und John Coletta. Die haben 1967 beschlossen, Geld in eine Rockband zu investieren. Und die haben daraufhin zu John Lord gesagt, hör mal, mach du das mal hier, stell du mal so eine Band zusammen.
Ach so, oder was, so ein richtiges Investment, ja.
Ja, ja, genau. Und da, der John Lord, der hat dann eben halt den Ritchie Blackmore, die waren alle, glaube ich, am Anfang war der, hieß der Sänger Rod Evans. Und ja, und ich glaube Ian Paice, der war auch noch irgendwie am Anfang mit dabei. Und daraus hat sich dann ja sozusagen erst die wahre Deep Purple Gruppe Mark II genannt, gegründet, die legendäre.
Ja.
Mit eben halt Ian Gillan am Gesang, Roger Glover am Bass und Ritchie Blackmore, John Lord. Und habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Nein. Das ist eigentlich die legendäre Truppe dann gewesen. Ne? Am Anfang gab es so ein paar Achtungserfolge, aber richtig ab ging es dann eigentlich erst in dieser zweiten Version, die Purple Mark II. Und
ach so, die haben sich 76 oder so mal aufgelöst.
Ja, das waren ja noch viele Leute. David Coverdale, den viele ja noch von Whitesnake kennen, Here I Go Again und so. David Coverdale war ja auch mal Sänger bei Deep Purple. Dann kam Glenn Hughes, toller Bassist, Wahnsinnssänger.
Ich erinnere mich sogar, ja.
Ne? Das war zu Come Taste the Band Zeiten, glaube ich. Und dann gab es ja auch noch Tommy Bolin. Aber du siehst, das geht alles schon wieder ins Nerdwissen rein.
Absolut. Ja, ich als großer Ian Paice Fan.
Ja.
Wirklich, ich verehre den fast wie ein Gott. Und
toller Schlagzeuger.
Wie lange der schon dabei ist. Das sind jetzt 52 Jahre Deep Purple alleine.
Ja.
Und der Typ ist immer noch von seinem Spiel, weil er sich auch immer weiterentwickelt, der ist immer noch so modern und er ist technisch auch immer noch dermaßen gut. Es ist ein Wahnsinn, ne?
Ja, absolut.
Eigentlich müsste man die bald nochmal sehen. Ich habe tatsächlich, du weißt ja, dass ich mit Rock- und Popmusik gar nicht so viel am Hut hatte. Und ich habe tatsächlich Made in Japan, Vinyl, mit einer Widmung von John Lord.
Boah. Ja, es gibt
to
ja nicht.
To my friend Atze, aber er kannte mich nicht. Es ist so zustande gekommen. Mein früherer Anwalt Helge Sasse, auch in Köln beheimatet, mit Kanzlei und auch Wohnort, war sehr eng mit John Lord befreundet. Die haben so einmal im Monat zusammen gekocht und dann hat er mir einfach dieses Autogramm besorgt. Ohne dass ich danach fragte, habe ich es dann tatsächlich auch bis zum Schluss aufbewahrt, bis ich es in meinem Elternhaus zurückgelassen habe.
Ja, tolle Band, tolle Stücke, kann man wirklich nie anders sagen. Aber das bringt mich wiederum, zauberhaft dieser Flow, das bringt mich wiederum zu einer wirklich interessanten Anfrage von auch Cousine Stefan. Und Cousine Stefan schreibt hier, super Podcast, alles klar. Stellt euch doch mal bitte vor, ihr hättet erst Kontakt mit Außerirdischen und die wollen die Erde zerstören und du und ich, wir sollen jetzt den Aliens sozusagen oder den Außerirdischen erobern, die Schönheit der menschlichen Kultur darlegen, damit die also die Erde nicht zerstören. Und er fragt uns dann mal wirklich absolut. Also
Außerirdische, die die Erde zerstören wollen.
Ja, Außerirdische wollen die Erde zerstören. Und wir,
nett, wie er über dich spricht.
Oder? Ja, genau. Und wir beide sollen also jetzt mit diesen, ist klar, wenn's hart auf hart kommt, dann müssen wir beide die Karre wieder aus dem Dreck holen. Wir beide sollen jetzt die Außerirdischen überzeugen, guck mal hier, dieses Musikstück ist so schön, ihr müsst uns verschonen. Weil wir eine so tolle, schöne menschliche Kultur haben. Ja.
Und wir sollen jetzt das beste Musikstück auswählen.
Und er fragt, also welches Musikstück, danke liebe Cousine Stefan, welches Musikstück spielt ihr den Außerirdischen vor? Händels Messias, Blau, Blau, Blau blüht der Enzian von Heino oder was habt ihr da noch in Petting? Ich gebe die Frage mal an dich weiter. Was würdest du machen? Was würdest du denen vorspielen, um wirklich zu sagen, guck mal hier, was wir Tolles können?
Ja, da frage ich dich jetzt. Geht es darum, dass die Musik um Können, also im Virtuosität?
Ja, das ist genau das.
Oder darf es ein ganz kleines, süßes Gesangsstück sein, von mir aus auch A Cappella? was mich rührt oder wo ich denke, dass es auch Außerirdische rühren könnte.
Ja, das ist genau darum geht es eben mal. Deswegen fand ich die Frage so interessant, weil erst habe ich auch gedacht, was soll der ganze Quatsch, ne? Und dann habe ich mich schon gefragt, ja irgendwie, ja Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Das heißt, was wäre, da müsste man jetzt vielleicht nach einer Nummer suchen, wo alle sagen würden, selbst wenn sie keine Fans sind, was mir bei sehr vielen Musikstücken so geht, wo selbst so Leute, die nichts damit am Hut haben, sagen, ja, aber genau. Schön, hast du recht, ist nicht meins, aber ist sehr schön.
Es gibt ja zum Beispiel, guck mal hier, es gibt ja zum Beispiel Bach jetzt die Air Suite Nummer 3. Zum Beispiel, das kennen ja noch
kennt
viele.
Kennt jeder, wenn er sie hört, ja.
Von Procul Harum, Walter Scheel auf Pale.
Walter Scheel auf Pale, ja, immer wieder gut.
Ja, den muss ich jetzt.
Hättest du eine Antwort?
Nee, und ich habe mich gestern wirklich eine Stunde, ich bin erst wirklich um 3 Uhr morgens ins Bett gegangen, weil ich so viel Stücke mir angehört habe, die ich wunderschön finde.
Das ist eine Frage für dich, ne? Mich, also du nimmst die Frage sehr ernst.
Ja.
Und ich denke mir, naja, was könnte man, ich schwanke zwischen, ich weiß, dass du mich jetzt auslachen willst.
Nein.
Ich schwanke zwischen Beethoven und The Pogues.
Ja. Und das ist es ja, aber ich bin sogar ausnahmsweise mal, und bitte, liebe Cousinen, nehmt das zur Kenntnis, ich stimme mit dir völlig überein, weil das ist so schwer und da habe ich mir gedacht, da sollten wir doch vielleicht mal hier unsere Cousinen aufrufen, was ist für euch wirklich das schönste Musikstück, was ihr kennt?
Ja.
Ist es wirklich?
Und aber auch immer mit dem Hintergrund, dass andere sich das anhören und sagen, ja.
Ja, und begründet das bitte, warum es auch das für euch ist. Ne?
Ja.
Schreibt
das ist
nicht
eine gute
einfach
Frage.
Nur,
das ist eine geile Frage.
Ja, ja, genau. Schreibt nicht einfach, ja, das ist für mich Stairway to Heaven, weil meine Mutti da immer so drauf abfährt. Sondern,
oder von Helene Fischer, Atemlos. Aber alles ist erlaubt, aber wenn, dann eine gute Begründung. Die Nummer ist egal, aber wirklich eine ernst gemeinte, richtig gute Begründung dazu.
Ganz genau. Und es darf auch klassische Musik sein, sondern ich möchte, dass wirklich alle, dass man auch vielleicht mal wieder über so einen Zaun springt, ne? Dass man irgendwie was Neues entdeckt, wo man einfach guckt und sagt, ach, das ist ja interessant, was schlägt er da vor?
Das ist eine gute Idee, sehr, sehr geile Idee.
Ich habe schon so oft zum Beispiel von Händels Messias, habe das gelesen und kenne das aus Büchern, aber weißt du was, ich kannte das überhaupt gar nicht.
Boah, und deswegen, ich sage nicht umsonst Beethoven oder The Pogues, ich habe bis kurz vor der Corona-Krise, weil ich so viel mit dem Zug gefahren bin, habe ich Wochen, ich würde fast sagen monatelang, immer Beethovens Fünfte gehört. Immer wieder. Immer wieder von vorne. Immer und immer wieder. Und plötzlich höre ich irgendwo Dirty Old Town von den Pogues.
Ja.
Und habe geheult bei der Nummer.
Ja. Warum hast du geweint? Weil was?
Das Thema finde ich klasse, also den Text.
Ja.
Dann ist es so ganz minimal instrumentiert. Eben mit dem Akkordeon und die Stimme des Pogue-Sängers, so gebrochen, so viel Elend da drin, so viel Kaputtheit und trotzdem so schön, in ihrer Kaputtheit so schön.
Du meinst, es ist ein Diamant, der mit von einer Schicht, ein Funkeldiamant im Morast, im Dreck.
Ja, und ich habe ihn tatsächlich mal persönlich getroffen, tatsächlich auch in der Zeche in Bochum.
Ach.
Da war der Typ schon so kaputt, kein Zahn mehr im Mund und die Band spielte schon und er wurde so mehr oder weniger von deren Manager auf die Bühne geschubst. Der war ja auch so auf Droge und alles, ne?
Ja.
Und so viel Elend. Und dann singt der Typ und er hat ja, also unter klassischen Maßstäben hat er ja keine, er hat weder eine reine Stimme, noch singt er besonders sauber und trotzdem berührt einen diese Stimme. Das ist Wahnsinn, ne?
Ja.
Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es erlebe.
Ich kann das alles nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe gestern noch eine Stunde mitten in der Nacht und ich kam nicht davon los und habe überlegt, welche Stücke. Ich hatte auch so viele Stücke. Auch ganz witzig, was niemand denken wird, aber Kummer von Trio zum Beispiel. Kummer,
ja.
Kummer. Das holt mich total ab, obwohl das ja eigentlich, obwohl man da auch drüber lachen könnte, ne?
Ja, ja.
Heart of Gold von Neil Young.
Ja, auch das, so eine Nummer, die ich immer lauter drehe, wenn sie im Radio kommt.
Das hat man ja schon tausendmal gehört, aber wenn diese Mundharmonika da reinkommt, das ist so ein, das geht mir so durchs Gebein, dass ich...
Ja, auch wie laid back die Nummer ist, ne?
Ja, und diese...
Die würde heute bestimmt wesentlich schneller eingespielt.
Ja.
Aber die ist so schön langsam und getragen, ne?
Ja, und wenn dieses Wehklagen, wenn diese melancholische Mundharmonika kommt, dann bin ich fertig. Das berührt mich so dermaßen, da muss ich auch immer heulen. Oder kennst du jetzt mal was ganz Kitschiges, The Living Years von Mike and the Mechanics?
Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Vor 10 Jahren hast du mir das schon erzählt, dass dich diese Nummer so berührt.
Ja.
Warum?
Kann ich dir ganz genau sagen. Erstens ist der Sänger der Band, Paul Carrack, für mich einer der besten Sänger der Welt. Er ist eine Stimme. Ich habe den im Vorprogramm 1996 von Sting in der Westfalenhalle gesehen. Und ich hätte nach Paul Carrack gehen können. Nichts gegen Sting. Aber Paul Carrack hat mir es an dem Abend so besorgt.
Gut. Bist du sicher, dass es 96 war oder 95? Weil ich glaube,
das war die Mercury Falling Tour. Mercury Falling.
Könnte sein.
Mit Vinnie Colaiuta am Schlagzeug.
Achso, nee, dann war ich in der Tour davor, ja.
Also ich will ja auch nicht
mit
zu...
Mit Omar Hakim.
Ja, ich will jetzt nicht zu... sondern lass uns über The Living Years sprechen. Ja, und zwar geht es darum, es geht ja in dem Text einfach, der Clash der Generation. Ein junger Mann wird erwachsen, legt sich mit seinem Vater an, spricht mit dem kein Wort mehr, man entzweit sich, jeder hat eine andere Vorstellung vom Leben, man geht sich aus dem Wege, man trennt sich im Bösen, dann stirbt der Vater und der Sohn hat nie gesagt, dass er ihn doch liebt und hat das nie wieder gekittet, dieses Verhältnis. Und irgendwann,
ach so, er ist zu spät dran.
Ja, und irgendwann
wird
sein eigenes Kind geboren.
Ah, okay.
Und in den Tränen seines Neugeborenen hört er sozusagen das Echo seines Vaters. Und
ja, ich merke schon, der Song berührt dich richtig, oder?
Ja, und er beschwert sich dann, er lamentiert sich, er beschwert sich bei sich selber, dass er das nie geklärt hat. Und das erinnert mich natürlich an meine eigene Geschichte.
Ja, ja.
Dass ich nie das mit meinem Vater nie geklärt habe. Ja, dass der auch irgendwann gestorben ist und ich.
Du erkennst dich da auch wieder.
Ja, genau, ich finde mich da wieder und ich glaube, das macht das so schwer zu bestimmen, was das schönste Musikstück der Welt ist oder was einem das Wichtigste ist oder was schön ist, weil das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Der andere sieht ein Bild von Van Gogh oder kann sogar ein zeitgenössischer Künstler sein, ist ja egal.
Ja,
was
ja.
berührt dich? Was ist schön im Auge des Betrachters? Spielt sich das, glaube ich, alles ab.
Ja, und Musik ist wahrscheinlich für die meisten Leute die beste Methode und der beste Weg, Emotionen hervorzurufen.
Ja.
Insofern ist die Frage echt geil.
Ja,
fürs nächste Mal.
Ja, schreibt
wir kommen
uns
jetzt,
bitte.
Wir kommen jetzt hier langsam zum Ende und deswegen möchten wir euch auffordern, genau das zu machen. Schreibt mal, welche Nummer ihr vorspielen würdet, außerirdischen vorspielen würdet, als die aus eurer Sicht schönste Nummer und aber eben auch mit Begründung.
Ja, und wenn es euch auch traurig macht, kann ja auch euch traurig oder euch glücklich machen, schreibt uns das. Mail at zärtliche-cousinen.de. Sag mal, ich habe durch Zufall, hat mir einer empfohlen, warst du das nicht sogar, die Serie Das Boot gesehen?
Ja, ich habe es ja empfohlen, weil ich gehört habe, dass es so von Leuten, die normalerweise auch so meinen Geschmack treffen, dass es so gut sein soll.
Ja, da habe ich mich erinnert, du hast doch auch diesen U-Boot-Film gemacht, ne? U-900.
Genau, genau.
Und
genau.
Sag mal jetzt, habt ihr denn dann auch in einem richtigen U-Boot gedreht?
Wir haben gedreht, alles was nicht U-Boot war, haben wir gedreht in München, Bavaria und drumherum, Starnberger See, respektive da die Generalsvilla. Dann haben wir U-Boot außen, haben wir vor Malta gedreht.
Die Generalsvilla, stopp, Polizei, die Generalsvilla, war das etwa diese heiße Liebesszene, die du da gehabt hast?
Ja, genau. Also ich habe ein Verhältnis mit der Frau vom General Strasser, einer der NS-Schergen. Es spielt ja so kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, ja. 1944.
Bitte, lieber Atze, bevor wir auf das U-Boot kommen, fahr doch mal bitte das Periskop aus und erzähle uns, wie du es benutzt hast in der Liebesszene.
Mein lieber Thiel, haben wir die Zeit?
Die Zeit nehmen wir uns, da so viel Spaß muss sein.
Ja, also die Geschichte ging so, ich habe also ein Verhältnis mit der Frau Strasser, Frau des General Strasser und gespielt von Doreen Jacobi, heiße Blondine damals, kurz vor Anfang der Dreharbeiten, ein halbes Jahr vorher war sie noch im Playboy gewesen. Ausführlich, ich glaube die ganze Produktion inklusive Schauspieler, männlichen Schauspieler hatte diesen Playboy und dann gab es eben diese Bettszene, die ich mit ihr hatte. So und ich hatte ja schon ein paar Tage.
Darf ich nochmal ein? Ich gehe davon aus, du hattest diesen Playboy auch und hast du dir da nicht innerlich schon die Hände gerieben? Hast gesagt, so hör mal, beim Blick auf die Fotos gedacht, Herzlein, das Schönste kommt noch für dich.
Ja. Ja, so ungefähr. Der Hauptgewinn war das. Auf jeden Fall, wir waren in der Villa am Starnberger See, dann wurde das Schlafzimmer groß ausgeläutet. Wir hatten schon geprobt und sie war so in Strapsen und so weiter. Hatte einen Bademantel an. Ich saß in meiner legendären Leopardenunterhose da irgendwo rum. Und weil wir im Sommer gedreht haben, es war warm, sie lief nachher auch so da rum. Wir haben uns auch für nichts mehr gepackt und haben uns gut verstanden, haben den ganzen Tag Witze gemacht, auch über die Bettszene schon Witze gemacht. Und dann ging es immer schon so, dass ich sagte, Doreen, warte mal, wenn es nachher zur Sache geht, ich ziehe dich im ersten Gang bis 80, du wirst Wörter ohne Zusammenhang stammeln, ja, du wirst nach Mama und Papa schreien, du wirst im halben Jahr noch ein Bein nachziehen, diese ganze Nummer. So, und dann war es soweit.
Gib mir Straßennamen.
Genau. Und da war es soweit und ich kannte mich ja eigentlich aus. Ich weiß ja eigentlich, wie beschissen das ist, Bettszenen zu drehen, weil 7 Jahre Serie mit Biene im Bett. So eine Bettszene ist ja so, die muss ja durchchoreografiert sein, damit der Kameramann weiß, an welcher Stelle er zu stehen hat und dass die Beleuchtung entsprechend ist und so weiter und so weiter und
ja,
so weiter.
Ja, aber jetzt,
also,
aber
Spaß macht das nie.
Aber das war ja eine Comedy-Serie. Jetzt ging es ja um heißen Film, ne?
Ja, vor allen Dingen, einen Tag haben wir an dieser Bettszene gedreht, aber letztendlich wurde dreiviertel des Tages nur vorbereitet und dann war es irgendwie nachmittags soweit, nachdem ich schon den ganzen Tag in meiner Leopardenunterhose rumgelaufen war. Und naja, die Ansage war, Doreen, ich zeige dir, wo der Hammer hängt. Und dann war es soweit und dann war allein in dem Raum im Schlafzimmer waren bestimmt mindestens 30 Leute, Beleuchter, Tonleute, Skript, erste Regieassistenz, zweite Regieassistenz und Regisseur. Und wir fangen an zu drehen und noch große Fresse und irgendwann sagt Sven Unterwald, der Regisseur, Atze, könntest du die Szene ganz nackt spielen, weil wenn du dann aufspringst und vorm General flüchten musst, dann müssen wir keinen Schritt machen, müssen wir nur einen Kameraschwenk und das wäre für die Spannung der Szene besser. Ja, gar kein Problem.
Ja,
und dann spielte mir mein vegetatives Nervensystem einen Streich. Der Pimmel wurde immer kleiner.
Das Skrotum zog sich zusammen.
Ja, und wenn du erstmal drüber nachdenkst, hast du ja eh verloren. Und ja, sagen wir mal so, ich habe ja die männliche Hauptrolle in dem Spielfilm gespielt und 2 Zentimeter weniger, ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die nächsten Wochen während des Drehs ich immer so ein bisschen im Catering von der Seite angeguckt wurde. So spöttisch.
Aber sie hatte jetzt Strapse an, war sie denn auch komplett nackt?
Nein. Der Film sollte ja auch einigermaßen jugendfrei sein.
Okay.
Aber wir hatten so vereinbart, wir haben gesagt, guck mal, die meisten Sexszenen und Bettszenen sind so langweilig. Und da hatte ich gesagt, Doreen, gib Vollgas.
Ja.
Kneif mich, beiß mich, schlag mir ins Gesicht. Bitte, lass dich total gehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie das wörtlich nimmt. Mein Körper war wirklich übersät mit blauen Flecken und Bisswunden.
Okay, aber
für nix!
Ja, das hat sie nicht cool. Du hattest schon mehr so auf so Liebesszenen wie in diesem sensationellen Film Intimacy gehofft, wahrscheinlich, ne? Oder wie heißt der?
Ja,
Intimacy? Intimacy? Intimacy?
Ich hatte ihn immer Intimacy ausgesprochen, in einem französischen Skandalfilm.
Ja.
Gestern noch drüber gelesen, als der in Cannes das erste Mal gezeigt wurde, sind die amerikanischen Brüden Kritiker rausgegangen, schimpfend, und konnten das alles nicht verstehen. Also es kam auf der Pressekonferenz nochmal zum Eklat.
Ja.
In dem Film wird ja wirklicher Sex gezeigt.
Ja, mit, ja, vielleicht
den Körpersäften.
Ja, vielleicht sollte man kurz und den Cousinen einfach nochmal das Künstlerische dieses Films auch nachlegen. Vielleicht diesen Plot auch. Nicht, dass einer denkt, wir geilen
uns
daran auf.
Ein Pärchen trifft sich anonym, ich glaube einmal die Woche.
Ganz genau.
Das ist auch schon lange her. Und alles ist gut. Man trifft sich, hat nur Sex, geht wieder nach Hause.
Keine
Namen. Man
spricht
auch kaum,
ne?
Und keine Namen.
Man weiß
nichts übereinander, und das soll auch so bleiben. Dann passiert Folgendes, erzähl du's.
Nee, ich wollte nur mal betonen, es geht wirklich nur um die Anonymität und es geht wirklich nur um die pure Lust. Und jetzt erzähl du weiter, entschuldige bitte.
Verbessere mich, wenn ich falsch liege, einer spürt dem anderen nach. Ich glaube,
ja,
ihr.
Er läuft ihr hinterher, verfolgt und, sie und fängt an sie
und auszuspielen. Und will mal wissen, was sie so macht, wie sie arbeitet, ob sie mit jemandem zusammen ist.
Ja.
Ja, und dann damit beginnt dann die Scheiße, ne?
Damit beginnt die Scheiße, weil er will wissen, wie sie ist, er findet raus, dass sie Schauspielerin ist, er verfolgt sie und es
schaut auch bei der Probe zu, während sie da auf der Bühne steht und so.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Ich glaub,
das geht Stück, später sogar in die Vorstellung.
Ja, ja, ich glaube, das Stück war die Glasmenagerie.
Ist das anyway.
Nicht, ist das nicht von Tennessee Williams? Whatever. Auf jeden Fall. Damit ist praktisch das Ende gekommen. Und ich fand damals diesen Gedanken so interessant, dass es eben halt nur um die Lust geht. Geht das wirklich? Kann man sich wirklich mit jemandem treffen?
Das ist die große Frage.
Ohne Ansprüche.
Um diese große Frage geht's.
Ganz
ja.
Genau. Das ist, und das ist auch das Künstlerische an dem Film. Nicht diese pornösen sozusagen Erotik-Szenen, sondern
die sind auch gar nicht so appetitlich, sondern eher so lapidar.
Ja, und ziemlich banal, ne?
Banal ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Die passieren einfach so und es ist nicht unbedingt schön anzusehen. Es ist eben kein Hochglanzsex,
ganz
wenn
genau.
Der Pimmel schlaff nach dem Akta in der Gegend rumhängt mit ein paar Körpersäftchen. Aber darum geht's ja auch.
Ganz genau.
Das Banale zu zeigen, ja.
Ja, die Frage ist eben wirklich, wer von hat sich die Frage tatsächlich noch nicht gestellt eben halt? Geht das einfach, dass man sich einfach nur mit einem wildfremden Menschen trifft, immer nur zum Sex und dass man nichts von dem wissen will? Und dieser Gedanke, finde ich schon faszinierend. Das ist schon.
Ich tue jetzt mal gehörig was gegen mein Image und bin mal ganz ehrlich, könnte ich nicht. Ist für mich nicht machbar.
Ja, aber stell dir jetzt mal vor, jetzt mal wirklich, finde ich interessant, bitte, hör doch mal zu. Stell mal vor, du bist in der Umkleidekabine eines Kaufhauses, ne?
Ja.
Und ziehst gar, probierst einfach eine neue Jeans an, ne? Und
ja.
In dem Moment kommt einfach eine bildhübsche Frau rein. Oder ist egal, muss ja noch nicht mal bildhübsch sein, aber du findest sie attraktiv.
Eine sexy Frau.
Kommt für dich eine attraktive Frau rein, sagt nicht mehr außer, ich möchte jetzt mit dir Sex haben.
Ja.
Und das
ist nicht machbar
das
für mich.
Ist nicht machbar für dich?
Nein. Ist nicht machbar. Ich weiß gar nicht, wenn es einer weiß, was der Fachausdruck ist, ich würde mal sagen Kopfficker. Bei mir muss das ganz die Geschichte, also bei mir ist Sex Teil eines Gesprächs. Im günstigsten Fall eines guten Gesprächs.
Den musstest du aber unbedingt noch, hinterher schieben.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Ich mache keinen Scheiß. Das ist für mich wäre sowas undenkbar.
Ich weiß nicht, ich kann mich der Vorstellung nicht verschließen, dass ich das sehr interessant fände. Aber die Angst, dass es eventuell rauskommt und Konsequenzen hat, mich wahrscheinlich auch davon abhalten würde.
Das ist aber auch schon nochmal ein neues Kapitel an dieser
Moral. Ja, da sind wir sofort wieder bei der Moral. Genau, ihr lieben Cousinen da draußen, ihr schreibt uns an mail@zärtliche-cousinen. Schreibt uns bitte, was für euch eines der schönsten Musikstücke überhaupt der Welt ist und warum vor allen Dingen. Das werden wir dann nächstes Mal ausführlich besprechen und wir werden auf Afterlife zu sprechen kommen.
Ja, wer Bock hat, schaut schon mal rein bei Afterlife.
Mit Ricky Gervais oder Gervais, wie wir Franzosen sagen. Und die Moral dieser Serie werden wir dann auch ein bisschen näher beleuchten. Das finde ich sehr, sehr interessant. Tolle Serie. Ich habe gelacht, geweint.
Ich glaube, wenn man sich da vorbereitet, dann gibt das Thema noch mehr her. Und wer es schon gesehen hat und was dazu schreiben möchte, bitte ist hochwillkommen. Ja. Ne? Also, ich sage an dieser Stelle danke, mein lieber Till. Danke. Ja. Danke. Danke an Sido Corona. Nein, auch das können wir beim nächsten Mal besprechen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, ohne weiter darauf einzugehen, von unserem synkretischen Theologen, den zugewandten Agnostiker Till Edward Hoheneder. Danke, danke, danke.
Auch ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, meine Damen und Herren, mich beim Bundestrainer, beim Weltmeister in Personalunion zu bedanken, bei unserem lieben, lieben Freund, schön, dass ich von mir in der dritten Person spreche, bei meinem lieben Freund Atze Schröder. Ich rufe euch nochmal wirklich aus, schreibt uns. Ich habe hier auch noch zu dem Thema, das können wir dann aber auch nochmal bei Afterlife und der Moral ansetzen, hat uns Cousine Eschi ein Wahnsinnselaborat geschickt. Das verschieben wir auch in die nächste Sendung. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Treib's nicht zu wild. Bleibt uns allen gut gewogen.
Bleibt zärtlich. Ich fahre jetzt gleich zu Mike Herm ins Büro. Wir wollen zusammen ein paar Liegestütz machen. Und
einarmig oder zweiarmig?
Und ach, wir gehen, glaube ich, mal alles so durch.
Ich werde auf keinen Fall Liegestütze heute machen. Ich werde stattdessen einen ausgedehnten Spaziergang durch die Felder Westens unternehmen. Ein Streifzug auf der Lauer nach ein paar Fasanen oder, oder dem Sperber ein paar Mäuslein abjagen. Keine Ahnung.
Ach ja, ich bin in der Champagnerkrise.
Ehrlich?
Ja, Max, ich trinke jetzt beim Essen schon mal ein Bier.
Ja, ein Bier kannst du mich mit jagen. Ich bin aber tatsächlich auf Prosecco umgestiegen zurzeit, weil ich einen wunderbaren Prosecco gefunden habe.
Ein guter Prosecco, ne? Der ist auch, ja, ein guter Prosecco.
Ja, kriegst du aber nicht unter 10 Euro, sage ich dir ganz klar. Ne? Dieses Kaltmetallgetränk, was du im Supermarkt für 2,79 kaufst, ey, damit kannst du die Heizung abbeizen.
Ja, die meisten schon. Aber ach, ich mach's ja gar nicht sagen, weil ich dann wieder Ärger mit dir kriege. Aber der Zonin, der schmeckt mir gar nicht so schlecht.
Der ist auch ganz okay. Ja. Aber ich werde beim nächsten Paar mal ein paar
kostet ordentliche... Kostet in der Metro 5,30 Euro.
Ja. Die ist einfach nicht zu helfen.
Ja.
Am Ende bleiben viele Fragen offen. Tschüss, mein Schatz.
Ich habe eine frisch zugenähte Ente in der Röhre.
Frisch zugenähte Ente, ja.
Die muss ich gleich mal mit Weißwein übergießen. Ja, alles klar.
Mach das. Lass dir schmecken.
Hör mal, schick mir einen Vertrag zu. Ich unterschreibe alles, ja?
Ja, wie immer. Alles klar. Genau,
tschüss.
Kleine Scheine.
Mach's gut.
Tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.